Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der 7. Oktober hat viel zerstört. Nicht nur Familien in Israel. Der terroristische Anschlag ungekannten Ausmaßes ausgehend von Gaza sitzt vielen in den Knochen. Auch den Menschen dort, wo Israel Krieg führt, gegen die Hamas. Auch Menschen hierzulande. Es wird viel Zeit brauchen, Vertrauen wiederherzustellen, darüber nachzudenken. Das versuchen wir heute mit zwei muslimisch geprägten Menschen. Zu Gast heute hier in ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft Zineb El-Masrar und Ahmad Mansour. Zu den beiden ein paar Eckdaten. Zineb El-Masrar ist 1981 in Hannover geboren. Ihre Eltern stammen aus Marokko. Seit 2010 hat sie mehrere Bücher geschrieben. Und Ahmad Mansour, er ist 1976 in Israel geboren, als Sohn israelischer Araber. Er kam vor 20 Jahren nach Deutschland. Auch er hat 4 Bücher geschrieben. Auch er war, wie Zineb El-Masrar, mehrfach Gast in dieser Sendung. Heute die beiden zusammen. Ein Gespräch, das wir Mitte vergangener Woche in unserem Berliner Funkhaus aufgezeichnet haben. Dazu herzlich willkommen. Dass wir uns hier gegenüber sitzen, hat auch mit Michael Wolfsohn zu tun. Der jüdische Historiker war Ende Januar zu Gast in dieser Sendung. Es ging um die Konsequenzen aus dem 7. Oktober. Das war live. Der liberal-konservative Wolfsohn machte in diesem Interview, sagen wir mal, einen interreligiösen Vorstoß, durchaus auch unter historischen Vorzeichen. Darüber wollen wir gleich reden mit Zineb El-Masrar und Ahmad Mansour. Zunächst einmal von Zineb El-Masrar ist zuletzt erschienen.
Heult leise, Habibis.
Heult leise, Habibis. Guten Morgen, Zineb El-Masrar.
Guten Morgen, Herr Mainz.
Und von Ahmad Mansour ist zuletzt erschienen.
Operation Allah, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, und jetzt hören wir Michael Wolfsohn, einen Auszug von circa 50 Sekunden, was er am 29. Januar sagte.
Es ist notwendig, eine gemeinsame Aufarbeitung zu leisten. Die gemeinsame Aufarbeitung.
Also gemeinsam mit Muslimen, Juden und Christen.
Genau, das führt zu einem neuen Wir. Denn die heute lebenden Muslime sind natürlich genauso wenig schuld an den Verbrechen ihrer Vorfahren wie die heute nachgeborenen Deutschen in Deutschland. Das heißt, ein neues, demokratisches, liberales, menschenfreundliches Wir von Muslimen und Nichtmuslimen. Aber das wird in der gesellschaftlichen Diskussion überhaupt nicht erkannt, dass es notwendig und hilfreich wäre. Das ist kein Sprengstoff, sondern im Gegenteil, das ist, um beim Bild zu bleiben, Klebstoff im positiven Sinne. Es führt uns zusammen.
Soweit Michael Wolfsohn. Kurz danach schrieb mir Zineb El-Masrar sinngemäß in einer E-Mail, oh, das versuche ich doch die ganze Zeit, was Michael Wolfsohn da fordert. Ich kam dann ins Nachdenken und dann habe ich sie beide eingeladen. Also jetzt zunächst an Sie, Zineb El-Masrar. Als Sie diesen Appell von Michael Wolfsohn hörten, fühlten Sie sich angegriffen oder dachten Sie, endlich mal unterstützt mich jemand in meinem Einsatz?
Na, ich dachte nur, endlich mal wird's, sagen wir mal, etwas breiter in der Öffentlichkeit kundgetan. Also ich würde auch sagen, dass ich damit gar nicht alleine bin, sondern viele Menschen da draußen versuchen eben diese Vielfalt zu leben, aber eben auch aufzuklären. Und deswegen habe ich mich auf der einen Seite gefreut, aber im Kontext natürlich der Antisemitismus-Aufarbeitung. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir wirklich noch richtig hinten stehen und noch gar nicht so vorne die Chancen, die wir eigentlich mit dieser vielfältigen Gesellschaft haben, noch nicht nutzen. Da habe ich dann gedacht, so endlich mal wird es ein bisschen klarer formuliert.
Wer steht hinten?
Das hat ja Herr Wolfsohn gut gesagt. Dieses Potenzial, was wir in der Gesellschaft haben, wird tatsächlich in der Form gar nicht genutzt. Also man müsste sich das eigentlich vorstellen, als hätten wir verschiedene Ressourcen in diesem Land. Also wir kennen so Erdöl, wir kennen Kobalt, tralala. Aber eben dieses geballte historische Wissen, was natürlich vorhanden ist aufgrund der Biografien, aber auch der Menschen, die natürlich auch einen Teil ihrer Herkunftsgeschichte mitbringen und so weiter, sehe ich eben noch ganz viel Bedarf, das eben ja an die Oberfläche zu kehren. Und ich hatte ja vor ein paar Jahren dieses Theaterstück Dunkle Mächte geschrieben, was ja auch aufgeführt worden ist, was für vielen Schulklassen auch aufgeführt worden ist, wo es ja wirklich auch darum geht, die Geschichte des Dritten Reichs auch aus der muslimischen Perspektive zu beleuchten, weil wir immer noch das Dritte Reich eigentlich immer aus einer sehr deutsch-deutschen oder wie man heute sagen würde, weißen Perspektive erzählt. Und über 30-40% der SchülerInnen heute haben Migrationshintergrund, teilweise aus muslimischen Kontexten. Und diesen Teil der deutschen, sehr hässlichen Geschichte hat auch seine Wurzeln und hat auch einen Teil der Geschichte in diesen Herkunftsländern. Und das muss einfach in Deutschland auch thematisiert werden.
Welche Erfolge hatten Sie mit diesem Theaterstück?
Also das Spannende war, dass viele, viele SchülerInnen das auch total angenommen haben. Die haben sich angesprochen gefühlt. Was ich auch sehr interessant fand, dass teilweise Lehrkräfte, die eigentlich Geschichte unterrichten, dieser Teil der Geschichte tatsächlich nicht so bekannt war. Also die Rolle der Nationalsozialisten im islamischen Raum. Und ich glaube, damit hat man schon was angestoßen oder habe ich vielleicht was angestoßen, was vorher gar nicht so in dieser Blase der Schule sozusagen irgendwie existent war vorher.
Also der Kerngedanke ist sozusagen Nationalsozialismus, Drittes Reich, Shoah ist auch ein Teil von uns. Muslimen, Musliminnen.
Leider, muss man tatsächlich sagen. Und dementsprechend gibt es da eben viel aufzuarbeiten und zu entdecken. Und diesen Satz, und ich glaube, Ahmad Mansur kennt das wahrscheinlich auch aus seiner Arbeit, das hat nichts mit uns zu tun, das ist die Geschichte der Deutschen, das trifft eben so gar nicht die Realität.
Also leider gibt es auch viele Lehrkräfte, die auch die muslimische Schule ausschließen aus den Diskursen. Das hat mit dir nichts zu tun, das ist jetzt unsere Geschichte. Und das schafft natürlich kein Wir-Gefühl. Und da gebe ich Wolfson absolut recht, das ist genau, was wir brauchen, jenseits jetzt die Erinnerungskultur. Wir brauchen ein Wir-Gefühl, wo Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, religiöser Zugehörigkeit, ob sie dazugekommen, hier geboren, ein Teil von etwas sein. Und diese Gesellschaft bietet das gerade nicht an, weil wir sehr, sehr oft von ihr und wir sprechen. Das muss sich ändern. Wir brauchen ein Wir-Gefühl, wir brauchen eine Leitkultur, wenn man das so sagen darf, auf den Basis unseres Grundgesetzes, der viel Verbindendes auch anbieten kann. Aber wenn wir auf die Metaebene gehen und die Erinnerungskultur diskutieren und die Zustände nach dem 7. Oktober anschauen, dann wird es genau das, was Wolfson und was Zeynep Elmas sagt, sehr, sehr deutlich. Unsere Erinnerungskultur ist im großen Teilen, und zwar nicht nur bei den Muslimen, komplett gescheitert. Wir waren nicht in der Lage, nicht nur über den toten Juden nachzudenken und die Folgen des Holocaust, sondern über den lebendigen Juden in Israel, was das für sie bedeutet, was bedeutet, selbstbestimmt zu leben, was bedeutet, Pogrome zu verhindern, wie wir am 7. Oktober zeigen. Und wenn man schaut, wie wenig Leute auf der Straße schon am 8., 9. Oktober, noch bevor es so eine massive Kriegführung Israel in Gaza gekommen ist, wie wenig Leute auf der Straße gegangen sind, ihre Solidarität mit Israel, mit den Juden gezeigt haben, dann muss man bitte darüber nachdenken, was in dieser Erinnerungskultur, die nur auf Schuld aufgebaut ist, nicht funktioniert.
Was funktioniert nicht?
Die Lehre aus der Shoah, die Verbindung, nicht das, was die Deutschen daraus gemacht haben, sondern was die Juden in Israel daraus gemacht haben. Wir erinnern uns sehr gerne an den toten Juden, die Opfer, aber an den lebendigen Juden in Israel, die ihre Politik tagtäglich aus der Lehre aus dem Holocaust raus resultieren und versuchen, eine ganz andere Politik zu betreiben, das haben wir nicht verstanden, das haben wir nicht nachvollziehen, wir haben keine Empathie gezeigt dafür. Am 7. Oktober fand der große Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Linke, Teile der muslimischen Community, aber auch normale Menschen ohne politische Agenda, waren nicht in der Lage, empathisch auf die Juden hier in Deutschland oder auf die Juden in Israel zu reagieren.
Sie haben zuletzt geschrieben, dass die deutsche Gesellschaft schon mal weiter war im Kampf gegen Islamismus. Wer ist verantwortlich für die Rückschläge?
Sehr schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Betrachtung mal analysiere, dann würde ich sagen, die AfD und die Rechtsradikaler, die das Thema für sich beansprucht haben und daraus nicht lösungsorientiert arbeiten, sondern Hass und Hetze verbreiten. Eine Linke, die mittlerweile fast jeder Kritik an Islamismus, jeder Kritik an bestimmten theologischen Grundlagen als Angriff auf den Islam, als Islamophobie bezeichnet. bezeichnen, und eine Mitte der Gesellschaft, die aus Angst vor Rassismusvorwürfe einfach das Thema komplett vermeidet, und eine politische Elite, die einen Wettbewerb der Radikalen führt und die Rechtsextremismus als der große Gefahr sieht, was ist auch eine Tatsache, aber auf die islamistische und linksradikale Seite fast blind nicht gucken möchte.
Sie machen seit 20 Jahren Tag für Tag nichts anderes als das, was Michael Wolfsohn sich so wünscht. Sie haben ganz früh auf Judenfeindlichkeit in Teilen von muslimischen Milieus hingewiesen. Ja, wenn Sie das bilanzieren, also Ihre Arbeit und die Erfolglosigkeit, wenn man sich den 7.10. und die Folgen anschaut, ist schon bitter, oder?
Absolut.
Wie gehen Sie damit um?
Einfach reflektieren, analysieren, wo es nicht funktioniert hat, und versuchen, Partner zu gewinnen, um diese Arbeit weiterzuführen. Es gibt keine andere Lösung. Also diejenigen, die nach jedem Demo von Abschiebung sprechen, die kennen die Realität nicht. Das sind nicht Migranten, das sind nicht Leute, die 2015 zu uns gekommen sind. Das sind Menschen aus der Linke, aus der Mitte der Gesellschaft, das sind Muslime und Nicht-Muslime, das sind Deutsche, die heute empathielos auf Israel und auf die Juden schauen und so auch reagieren. Schauen Sie die Situation an der Universitäten. Das sind nicht irgendwelche Flüchtlinge, die 2015 zu uns gekommen sind, sondern Leute, die hier über Generationen mit und ohne Migrationshintergrund, die jüdische Mitstudenten unsicher machen, die sie an ihren Zugang zu Campus verhindern. Das sind Situationen, die nicht nur in meine Arbeit ein Thema sein sollen, sondern auch auf die politische Ebene zum Thema gemacht werden muss.
Ahmad Mansour und Zineb El-Masra im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Zineb El-Masra, heult leise, Habibi, so der Titel Ihres neuen Buchs. Sie richten sich an die Dauerempörten und Ignoranten. Sie wünschen sich, dass die stillen Vernünftigen lauter werden und ihre Stimme erheben. Was wird das konkret bedeuten und was denken Sie?
Naja, es geht ja vor allem darum, in dem Buch aufzuzeigen, wie wir eigentlich miteinander diskutieren, wie wir Debatten führen, vermeintliche Debatten, und dass wir eigentlich meistens immer von einer Polemik zur nächsten reiten oder das in dem Vordergrund haben, und all die vernünftigen Stillen, die über Dinge reflektieren, die gute Ideen haben, die auch fleißig sind in der freiwilligen Arbeit, im Engagement, dass wir die eigentlich überhaupt nicht wahrnehmen, also weder medial noch irgendwie in anderen Kontexten. Und das ist ein Problem, weil natürlich die Empörung suchen, die Polemik suchen, haben ja kein Interesse an Lösungsvorschlägen oder an Lösungen oder generell an Kompromisse, dass man schaut, okay, wir haben bestimmte Probleme, wie können wir gemeinsam als Gesellschaft, als großes Wir eine Gesellschaft schaffen, wo wir gut miteinander leben, auch wenn wir vielleicht über die ein oder anderen Positionen vielleicht unterschiedlich denken oder vielleicht politische andere uns anders verorten. Das gehört ja zur Vielfalt auch dazu. Und es geht eigentlich auch gar nicht so sehr darum, dass die vernünftigen Stimmen lauter werden sollen, weil es geht tatsächlich nicht um Lautstärke, sondern um die Umverteilung der Stimmen. Das heißt, vor allem diejenigen, die dauerpolemisieren und die Dauerempörung reiten, egal aus welchem Milieu, aus ob den Linken oder aus dem Rechten, aus dem Islamistischen oder aus der Mitte, dass die sich ein bisschen zurücknehmen und die Bühne denjenigen überlassen, die wirklich auch was zu sagen haben, die auch Ahnung haben und die aufgrund ihrer vielleicht eher Introvertiertheit jetzt nicht den Drang haben, irgendwie die Bühne zu stürmen. Und das bedeutet aber eben auch, und das ist etwas, was, glaube ich, allgemein so ein bisschen schwer fällt, dass wir lernen, empathischer zu sein, dass wir vielleicht sagen oder uns umschauen, wen haben wir eigentlich noch im Raum, wen haben wir hier eigentlich noch in den Diskursräumen, die wir vielleicht eben sozusagen auch eine Bühne geben müssen. Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, damit wir miteinander besser in den Dialog kommen, bessere Gespräche führen, bessere Diskussionen. Momentan erlebe ich eher etwas, was überhaupt nicht eigentlich als Diskussion bezeichnet werden kann, weil es gibt ganz viele Leute, die einfach ihre Meinung als die einzig wahre darstellen und das ständig kundtun wollen und müssen und gar nicht das Interesse haben zu erfahren, was denken eigentlich andere, welche Ideen haben vielleicht auch andere, weil es nicht um Lösungsansätze geht, sondern nur darum, hier bin ich und ich möchte gesehen werden. Und nicht mehr. Und so können wir als Gesellschaft nicht zusammenleben und so können wir erst recht nicht zusammenwachsen und zusammen uns gegenseitig Räume des sich Entfaltens auch geben.
Also vielen herzlichen Dank, wirklich. Das ist ein zentrales Thema, die mich selber betrifft, aber unsere Gesellschaft insgesamt. Das ist genau da, wo es eigentlich unsere Debattenkultur kränkt, und das sind Beobachtungen, die wahrscheinlich viele, viele vernünftige Menschen tagtäglich machen. Die Frage ist, ob in Zeiten von sozialen Medien, in Zeiten von, ich will sozusagen gesehen werden und ich kann nur gesehen werden, wenn ich dann noch eine Grenze überschreite, wenn ich nochmal polemischer schreibe, wenn ich nochmal radikaler meine Gedanken äußere, ob in diese Zeitalter, der postfaktische nenne ich das, überhaupt eine Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, unterschiedlicher Meinungen zuzulassen, ob überhaupt das möglich wäre.
Wir haben gar keine Alternative. Also absolut. Das Schöne ist ja auch, nicht nur Kinder lernen, sondern auch Erwachsene sind in der Lage, neu zu lernen und ihr Verhalten zu reflektieren. Was hat das mit den introvertierten und extrovertierten Anteilen zu tun? Was hat das Dopamin damit zu tun? Andere ziehen sich eine
Testosteron.
Ja, aber auch die einen ziehen sich irgendwie Koks durch die Nase. Damit schadet sich die Person vielleicht selbst. Aber wenn eine Dauerpolemik und eine Empörungswelle nach der anderen reiten, triggern wir vielleicht manchmal auch sehr labile Menschen, die so weit gehen, eben wie wir jetzt momentan das auch erleben, Politiker anzugreifen oder Menschen, Frauen vielleicht mit Kopftüchern oder Menschen, die einen Davidstern tragen. Also das hat ja eine Auswirkung, ja. Die Art, wie wir miteinander uns anpöbeln, muss man ja fast schon sagen.
Ja. Erstmal, sozialen Medien ermöglichen keine Empathie. Zweitens, die Corona-Maßnahmen, die Schulschließung hat eine Generation leider massiv betroffen in seiner Empathieentwicklung. Und das beobachten wir überall. Ob das der Umgang mit Mitschülern schon im Grundschulen, ob das der Umgang mit Politikern auf der Straße, ob das der Umgang miteinander in den sozialen Medien. Und das ist eine zentrale Aufgabe. Da können wir was machen, indem wir Empathie die Entwicklung zu einem zentralen Thema in der Erziehung, A, Aufklärung für die Eltern, das ist nicht so schwer, und B, in den Kommunikation, Umgang miteinander in den Schulen, vor allem frühkindliche Erziehung, in den Grundschulen, aber auch vorher in den Kindergarten.
Ahmad Mansur und Sineb El Masra im Deutschlandfunk. Jüngst haben rund 1000 überwiegend junge Männer, wenn ich das richtig sehe, in Hamburg demonstriert, das Kalifat gefordert, also einen Staat, der keine rechtsstaatliche Verfassung mehr hat, sondern ja dann sowas wäre wie ein vermeintlicher Gottesstaat. Dass Sie beide sich da schnell drauf einigen können, dass das tendenziell reaktionär faschistoid ist, ist klar. Aber mich würde interessieren, versteht ihr die jungen Männer ein wenig? Könnt ihr irgendwas davon erklären?
Erklären ist anders als verstehen. Also erstmal ist diese Gruppe nicht neu. Die agiert vor allem in den sozialen Medien seit mehreren Jahren. Sie haben das Vakuum besetzt, der IS und salafistische Strukturen hinterlassen haben, nachdem mit massiven Repressionen bestimmten Strukturen zerschlagen wurden in Deutschland. Und das sind junge Menschen, übrigens die meisten davon hier geboren, aufgewachsen, teilweise ohne Migrationshintergrund, teilweise mit Migrationshintergrund, die eigentlich eine autoritäre Strukturen wollen, Sehnsucht nach Klarheit, Sehnsucht nach Möglichkeiten, die Verantwortung abzugeben. Die machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt, und reagieren so auf die Überforderung, die sie im Alltag erleben. Viel hat mit Erziehungsmethoden, viel hat mit nicht ernst genommen, mit fehlender Empathie. Und das sind sehr gefährliche Menschen, vor allem, weil sie es schaffen, in den sozialen Medien das gesamte Thema rund um Islam zu besitzen. Sie sind die Ansprechpartner für Hunderttausende von jungen Menschen, die Informationen nach ihrer Religion, die Informationen nach Themen, die sich als Muslime in Deutschland beschäftigen.
Welche psychosozialen Parallelen seht ihr zwischen diesen Freunden des Kalifats und Anhängern extrem rechter oder extrem linker Parteien?
Naja, vor allem eine große Kränkung. Und Kränkung kann sehr machtvoll sein und in Anführungsstrichen selbstermächtigend. Das, was diese jungen Männer dort in allen radikalen Gruppen, ob das im linksextremen Milieu ist, im rechtsextremen oder im islamistischen Milieu, da haben wir es ja mit Menschen zu tun, die ja eigentlich eine sehr tiefe Kränkung vor allem sich in sich tragen, mit sehr viel Wut und auch eine Form von Provokationslust in sich spüren. Also so auf die Straße, so selbstbewusst auf die Straße zu gehen, die lachen sich ja auch ins Fäustchen, dass sie wissen genau, wo die Grenzen des Sagbaren sind, aber auch die rechtlichen Grenzen sind. Also wir haben jetzt die zweite Kalifatsdemo jetzt an Hamburg nochmal gehabt, die Party durchgewunken wurde und auch clever, wie sie sozusagen ihre Plakate mit zensiert durch die Straßen tragen und diese Lust zur Provokation, womit kann man heute noch provozieren? Also, dass man sich die Haare pink färbt, die als junger Mann sich die Haare wachsen lässt, Fingernägel lackiert, damit kann man niemanden mehr beeindrucken oder auch nicht provozieren, aber sich für so ein anachronistisches Frauenbild oder Männerbild und für so einen Kalifatstaat irgendwie einzusetzen und die ganze Zeit so ein Opfertum vor sich herzutragen, dass man als Muslim seine oder als Muslime seine Religion hier nicht leben, ausleben kann, das trifft ja 0,0 die Realität. Also in den Medien wird regelmäßig auf die Feiertage hingewiesen. Es wird berichtet, wenn der Ramadan beginnt, wenn Ramadan endet, die Feiertage. Kinder können frei nehmen am sogenannten Zuckerfest. Es gibt eine große Sensibilität gegenüber muslimischen Leben und ich würde sogar sagen, eine viel größere Sensibilität gegenüber muslimischen Leben als jüdischen Leben. Das hatten Sie am Anfang ja auch gesagt, bezogen auch auf die toten Juden, mit denen kann man ja auch nicht in Dialog gehen, denen muss man nicht zuhören. Da kann man ja rein projizieren, was man möchte. Das ist natürlich ein großes Problem. Das heißt also, da gibt es sehr viel Kränkung, sehr viel Wut und sehr viel Projektion. Mit solchen Menschen zu diskutieren ist sehr schwierig, weil sie natürlich kein Interesse an einer Diskussion haben oder Dialog.
Nun zum Schluss eine Frage an Ahmad Mansour. Da könnten Sie wahrscheinlich Stunden drüber reden. Sie waren kürzlich in Israel. Dort lebt Ihre Ursprungsfamilie. Die sitzen, schätze ich, zwischen allen Stühlen als arabische Israelis im israelischen Kernland. Welche Eindrücke haben Sie mitgebracht von Freunden, Freundinnen und ihren Verwandten?
Also erstmal ist der 7. Oktober ein Tag X für mich gewesen. Ich habe ein Leben vor dem 7. Oktober und ein Leben danach. Weil es nicht nur das, was in Israel stattfindet, sondern die Auswirkungen in Deutschland. Morgen aufzustehen und solche Videos, solche Bilder zu sehen, die kann man auch als Psychologe nicht einfach neutralisieren. Sie bleiben im Kopf. Ich habe auch in Israel diesen 47-minütigen Film angeschaut, der systematisch zeigt, wie die Hamas an dem Tag ihre Terror nicht nur gefilmt, sondern auch zelebriert haben. Und das sind Bilder, die im Kopf bleiben. In Israel habe ich eine Familie getroffen, die schon längst entschieden hat, auf der Seite Gaza zu sein und Israel als Täter zu sehen. Ich habe versucht, in den Dialog zu gehen. Das ist nicht immer gelungen. Meine Eltern wird man nicht mehr erreichen. Die haben schon entschieden, sie gucken von morgen bis abend Al Jazeera. Sie sind sehr israelfeindlich. Aber meine Geschwister, die neue Generation, die auch in Tel Aviv, in jüdischen Städten arbeiten, da studiert haben, die waren in der Lage, viel differenzierter zu schauen und auch eine Empathie für die Palästinenser, aber auch für die israelische Opfer zu zeigen. Und das hat mir Hoffnung gegeben. Ich habe aber in Israel ein Land getroffen, die in einem kollektiven Trauma sich befindet. Und das, glaube ich, haben viele Leute hier in Europa nicht verstanden. Der 7. Oktober ist nicht noch ein Terroranschlag. Das ist ein Tag, der Israel für immer verändern wird.
Um den Appell von Michael Wolfson, der Ausgangspunkt unserer Sendung war, weiterzuspinnen, das neue Wir, von dem er sprach. Sineb El-Masra, welche Voraussetzungen müssten aus Ihrer Sicht erfüllt sein? Bei Jüdinnen, Nicht-Jüdinnen, Muslimen, Nicht-Muslimen, Christen, Nicht-Christen, Konfessionsfreien?
Ich glaube, die erste Grundvoraussetzung, das größte Fundament ist der Wille des guten Zusammenlebens. Und die verschiedenen Menschen, die es hier gibt, wirklich in ihrer Ganzheitlichkeit erstmal so anzuerkennen. Auch wie gesagt, wenn man nicht ihrer Meinung ist oder vielleicht auch bestimmte Lebensmodelle nicht akzeptiert und wirklich bereit sein, Kompromisse einzugehen. Also bei sich Abstriche zu machen, bei dem anderen Abstriche einzufordern und so mit dem Gegenüber umzugehen, wie man eigentlich auch behandelt werden möchte. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, dann gelingt uns ganz vieles auch im Kontext des Dialogs, des Miteinandersprechens und auch miteinander leben und vielleicht manchmal auch nebeneinander leben. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber dafür müsste man dann sozusagen in sich selber mal reinhorchen, woher dann eben sozusagen die Kränkung herkommt und die Wut. Und die hat manchmal nicht mit dem Gegenüber zu tun, sondern vielleicht mit der eigenen Familie, mit dem Partner, whatever. Und das sind ganz andere Baustellen. Und da auch klar zu sein, hat das eigentlich was mit der politischen Lage zu tun oder hat das eigentlich was mit mir sehr persönlich zu tun? Und sich da in dem Punkt wirklich ehrlich machen. Und ehrlich machen, das gelingt uns, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen in der aktuellen und allgemeinen Debatte überhaupt nicht.
Zineb El-Masra und Ahmad Mansur, beide in ihren Büchern, auch in den jüngsten, Streiterinnen und Streiter gegen Islamismus und politischen Islam und für die Freiheit in einer liberalen Demokratie. Danke Ihnen beiden, Zineb El-Masra und Ahmad Mansur, dass wir hier zusammensitzen und reden konnten. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke für die Einladung. Danke.
Danke.